SWR 2 Zeitgenossen.
Herzlich willkommen, Klaus Steck. Anwalt, Künstler, Grafikdesigner, Jurist überhaupt. In diesen verschiedenen Rollen haben Sie viel bewegt. Schön, dass Sie Zeit haben zum Gespräch. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Jetzt gerade erst hat Ihre Wahlheimat Heidelberg Sie geehrt mit einer eigenen Ausstellung mit dem Titel Satire vor Gericht. Da sind wir schon mitten im Thema. Viele Ihrer Kunstwerke, Plakate, Postkarten, Grafiken haben auch die Gerichte beschäftigt. Ich versuche mal ein paar Bilder vor Augen zu holen. Ein Plakat zum Beispiel mit dem Foto eines Richters in Robe und Barett, Kopf in Großaufnahme. Er trägt eine Brille, auf dem rechten Auge deutlich zu sehen, das Blindenabzeichen mit den drei Punkten, darunter die Zeile Berufskrankheit. Tja, da musste ich dran denken, das hing auch in vielen Studibuden, genauso wie andere Ihrer Plakate. Wäre das aus Ihrer Sicht ein zeithistorisches Dokument oder würden Sie so ein Plakat heute nochmal drucken? So?
Es war schon ein zeithistorisches Dokument. Fast alle meine Sachen sind zeitgebunden irgendwie. Wobei sich herausgestellt hat, vor allen Dingen bei den Umweltplakaten, das ist mein Hauptthema immer gewesen. Ich komme aus Bitterfeld, das ist eine Stadt, ich hatte schon mit 10 meine erste Lungenentzündung, also Flugasche, es gibt einen Roman darüber.
Von Monika Maron.
Also dieses Thema verfolgt mich eigentlich bis heute und ja, es macht mich bis heute zornig auch, weil also es nicht genug geschieht. Also nun lebt jede Generation für sich, das ist nur meine Erfahrung. Also wer denkt schon an die Übernächsten, geschweige denn an die Nächsten vielleicht gerade noch, an die Kinder, aber nicht mehr an die Enkel und Urenkel. Das ist den Menschen nicht gegeben, einfach so altruistisch auch sich zu verhalten.
Das heißt, dieses Aufwachsen in Bitterfeld wäre meine Frage, dann war das für Sie im Grunde die Prägung, auf ewig kritisch zu sein mit allem, was Umweltverschmutzung bedeutet.
Das auf jeden Fall. Und nein, Bitterfeld hat mich, ich komme gerade aus Bitterfeld, da war so eine 17. Juni, ja, fast eine Woche Veranstaltung. Mit 15 habe ich den 17. Juni dort erlebt, war beteiligt, was man machen kann als Schüler. Und es prägt einen. Also diese Stadt, ich habe immer so einen komischen Vergleich. Es ist nicht wie in Bad Kösen oder in Naumburg oder wie. Da gibt es dieses, sagen wir mal, dieses Zwischenbürgertum, das freundliche, gesättigte, kaum eigentlich, sondern da gibt es die Proletarier, die richtigen. Und man sagt auch, man geht nicht auf Arbeit, sondern man geht auf Kläge. Dieses Wort Kläge, also Klagen, sagt eigentlich alles.
Das müssen wir als Westdeutschen noch mal kurz erklären. Also im Sinne von, ich gehe auf die Arbeit, das ist die Mangel, durch die ich mich drehen lasse.
So ist es ungefähr. Die Arbeit ist nichts geradezu Erfreuliches, was das Werk damals, das große chemische CKB, chemisch Kombinat Bitterfeld. Mhm. Aber das war der Hauptarbeitgeber. Also dieses große Werk, die Werke drumherum, Aqua Wolfen etc., prägt das gesamte Leben dieser Stadt.
Und im Chemiedreieck Bitterfeld-Wolfen, haben Sie gesagt, waren Sie also beim sozusagen Original 17. Juni 1953 ja, als Schüler mit dabei. Welche Erinnerungen haben Sie da noch an den Tag?
Ganz lebendig. Es gibt ja Dinge, die prägen und die fräsen sich geradezu ein ins Gedächtnis. Das war ein ganz kurzes, wirklich gewaltiges, eine Eruption, nennen es mal so. Wenn Tausende von Arbeitern plötzlich aus den Werken kommend in Achterreihen oder Neunerreihen, ich weiß nicht mehr, mal den großen Platz in der Mitte der Stadt besiedeln und der ist voll. Und da gibt es Redner, die, also ich weiß ja, einer hieß Fiebelkorn, ein Lehrer, dann der Ottmar, der leider dann wirklich hat büßen müssen, 12 Jahre im Zuchthaus gewesen. Und also mein jetziger Besuch war nicht von angenehmer Art, ich nenne es mal so ganz harmlos so, sondern die ganzen Erinnerungen kamen wieder hoch. Auch die Barbarei, die natürlich die DDR damals war. Also alle Leute, die das heute versuchen, schön zu reden, da kann ich nur vehement widersprechen. Sondern Bitterfeld war insofern eine sehr, ja, eine ehrliche Stadt. Also sie konnten da nicht irgendwas vormachen den Leuten, sondern da ging es zur Sache, ganz einfach. Weil die Umwelt auch so dramatisch schon war. Also für Hausfrauen muss es eine Katastrophe gewesen sein. Wir hatten, ich weiß nicht, Onkel Oswin und Tante Elsbeth, die wir besuchten, dann, als wir die Türklinke angefasst hatten, da gingen die anschließend immer mit einem Tuch drüber. Bisschen verrückt. Aber die Umwelt hat ungeheuer geprägt. Das ganze Gemeinschaftsleben auf jeden Fall und das Private.
Und wenn Sie kurz danach, ja 1956, von dort nach Heidelberg gegangen sind und gerade eben im Zusammenhang mit DDR das Wort, das ja ein starkes Wort ist, Barbarei benutzt haben, da frage ich mich, mit was für Gefühlen, Motiven und so weiter sind Sie von Ost nach Westdeutschland?
Naja, ich bin auf jeden Fall nicht freiwillig, ja, muss ich schon ehrlich sagen. Trotzdem gegangen, weil ja ich keine Chancen in der DDR hatte. Ich bin nun mal kein, von der Physis her, von der Natur her, bin ich nicht der klassische Bauarbeiter. Obwohl ich Architektur studieren wollte immer und dann ein halbes Jahr dort eben auf dem Bau gearbeitet habe und manchmal vom Muskelkater nicht laufen konnte. Also ich kenne das einfache Leben, auch immer um Geld zu verdienen. Wir waren in Düsseldorf in einem Eisenwalzwerk, habe die ganzen Unfälle da gesehen, Leuten die Zehen abgequetscht wurden, wenn einer dieser großen Rollen ja, die Kette riss und. Also Sie können mir nichts mehr vormachen, was das einfache Leben anbelangt und auch was das Gehobene anbelangt. Die Arroganz auch des gehobenen Lebens natürlich.
Jetzt haben Sie eben den Begriff benutzt, Arroganz bei den Menschen, die, wie Sie sagen, das höhere Leben leben. Ich stelle mir vor, wenn Sie Mitte der 50er Jahre von Ost nach Westdeutschland kommen, nach Heidelberg, und wie ich lese, erstmal am Bunsen-Gymnasium dort das Abi nachmachen mussten, Richtig. Weil die Bundesrepublik das nicht anerkannte. Haben Sie das auch als so eine Art Arroganz empfunden?
Nein, nicht Arroganz, sondern als Zumutung zu sagen. Also wir galten ja dann plötzlich als dumm. Und vor allen Dingen in vier Fächern seltsamerweise, darunter Biologie. Ja gut, das hat Herrn Lysenko gegeben mit seinen Pflanzenversuchen. Also wir fanden das damals, ja, wir waren beleidigt.
Und wenn Sie wir sagen, waren da noch mehr wie Sie?
Natürlich, es waren allein in diesem Kurs waren, ich glaube 40 Leute. Und wir kriegten raus, dass wir sogar Geld bekamen vom Staat. Waren da, ich will nicht den Namen jetzt nennen, das war so eine Gemeinschaft, die uns da also auch das Essen und die Wohnräume beschafft hatten. Und die hatten auf gut Deutsch also das Geld für sich verwendet. Und dann kriegten wir das mal raus. Es waren ja auch Leute, die hatten schon studiert, mussten Abitur nachmachen. Es war schon skurril. Und als wir das rauskriegen, haben wir gesagt, so, also jetzt wollen wir die anzeigen. Wegen Unterschlagung. Was bringt uns das? Nichts. Fragen wir doch mal, was Sie bereit wären als Gegenleistung, wenn wir Sie nicht anzeigen. Und dann kam jemand für die, sag mal, wir waren doch alle noch nie in Paris. Ich war schon mal, als die Kanzlerin noch offen war, da. Aber lass uns doch mal eine Paris-Fahrt von denen finanzieren. Und das haben sie sofort gemacht. Und dann habe ich wieder gedacht, ah, so läuft das hier. Also du kannst handeln und nicht, dass das erpressbar ist, aber es ist immer ein Weg möglich, wenn du auf deinen Rechten bestehst. Ich bin eigentlich auch Rechtsanwalt geworden aus meinem, ich habe so ein bisschen Gerechtigkeitsfimmel, nenne ich es mal salopp. Wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder wittere, oder selbst erlebe, dann laufe ich heiß.
Jetzt sprechen wir hier wie im Vorbeigehen über Dinge, die für viele wirklich zeithistorisch lange zurückliegen. Sie sagten gerade, wie im Vorbeigehen, als die Grenze noch offen war, als man die DDR noch verlassen konnte. Sie sagten gerade auch, dass es im Grunde eine Form von Nicht-Anerkennung war, die Sie in der Bundesrepublik erlebt haben mit dem Abitur. Da gibt es ja einige Biografien von Leuten aus der Zeit, die von Ost nach Westdeutschland gegangen sind. Mir fallen da Gerhard Richter ein oder auch A.R. Penck oder in der Politik sogar Alexander Gauland von der AfD. Wenn Sie mal diese Namen so im Kopf kreisen lassen und ihre Biografie, ihre eigene mit denen vergleichen, nebeneinander liegen. Wo würden Sie sagen, sind Unterschiede, vielleicht auch krasse Unterschiede und wo vielleicht Parallelen?
Ich glaube, es kommt entscheidend darauf an, in welchem Alter man flüchtete. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wir waren ja, also mein Jahrgang, wir wollten studieren. Ich konnte in der DDR nicht studieren. kurz mal vielleicht Einschub, hat er mich beworben in Weimar zum Architekturstudium. Und dass mein, ich, nachhinein sage ich, mein Glück war, dass ich die Beurteilung, die politische Beurteilung des FDJ-Sekretärs der Oberschule 1 oder 2 in Bitterfeld mit anhören konnte, weil die Tür ein Spalt offen stand. Und da war so alles, was man in der DDR nicht hätte machen dürfen. Es ging so weit, er hat beim Kartoffellesen das und das gerufen. Also detailhaft. Und dann ist bei mir immer, setzt so ein Mechanismus ein. Was mache ich? Also das ist jetzt entschieden. Also was immer die jetzt von mir erwarten, was die mich fragen. Also ich werde hier nicht studieren können. Gehe ich da noch rein oder gehe ich nicht rein? Und dann hat man ja wenig Zeit, reingegangen und all das gesagt, wo ich genau wusste, das darf man nicht sagen, wenn man hier angenommen werden will.
Also reingegangen heißt in die Prüfung.
In die Prüfung, ja. Und das war wunderbar, also befreiend. Ja, welche Städte kennen Sie? Hätte man natürlich sagen sollen, vielleicht, also naja, Bitterfeld sowieso und. Sag ich, nein, ich war auch schon mal, das konnte man damals alles. Ich war schon mal in Brüssel, ich war in Paris. Und die guckten nur mit großen Augen und ich wusste, also das ist jetzt mein Abschied hier, aber den genieße ich auch.
Das heißt, 1956 waren Sie gerade 18, gerade vorhin.
Ich war 18 Jahre, ja. Und dann war klar, also ein Freund, auch ein Klassenkamerad, der auch dann, man war ja unsicher. Das Tolle an der DDR, behaupte ich jetzt mal, es war fast alles geregelt. Sie hatten ihre Gegenmeinung, wenn sie wollten. Aber sie wussten das und das und das und das. Sie konnten eigentlich also ein Leben verbringen, ohne große eigene, große Entscheidungen treffen zu müssen. So damals war das jedenfalls so. Und insofern, als ich das dann hörte, diese furchtbare Beurteilung meiner Person, politische, dann bin ich zu meinem Rektor gegangen, der übrigens früher mal ein alter Nazi war und entsprechend besonders kommunistisch. Ich kenne alle Varianten der menschlichen Psyche und auch des Versagens letztlich. Zum Beispiel einen Lehrer hatten wir, das war so ein ondulierter Dagobert, ein Deutschlehrer, distinguiert bis zum geht nicht mehr. Der tauchte plötzlich am 1. Mai oder was mit einem Blauhemd auf. Dann dachte ich, warum macht der das? Der war von dem Tage an für mich erledigt. Der hat das doch nicht nötig mit dem Blauhemd. Wir mussten im Zweifel, und in der nächsten Ecke haben wir es ausgezogen, weil wir einen Pulli drunter hatten. Also ich kenne auch, sagen wir mal, ich kenne alle Tricks, auch alle Betrügereien dieser Welt. Und als sie dann gesagt hatten, also mit... Hatte mir wieder ein FDJ-Mitglied gesagt, du, der Rektor, in der Besprechung, als es darum ging, die Einzelnen fürs Abitur vorzubereiten. Also mit solchen Kanaillen wie den Steck können wir nie eine Volksarmee aufbauen. Das war damals gerade die Zeit, wo man sich freiwillig, mehr oder weniger freiwillig, um eine gute Zensur zu bekommen, für die Volksarmee verpflichten sollte. Und einer der kleinen Lumpenhunde von Mitklassenkamerad hat sich verpflichtet, machte damit das Abitur mit 1+, sowas gab's. Und um dann zu sagen, ich war noch nicht 18, meine Unterschrift gilt nicht. Aber ich sage, verdammt nochmal, warum macht er das? Und
also ein Trick.
Ja, ein Trick. Und dann, als ich das hörte mit der Steck, die Kanaille, bin ich zu meinem Klassenlehrer und habe gesagt, ich möchte in eine andere Schule versetzt werden. DDR ist doch, überall wird das Gleiche gelehrt, das war auch gar nicht schlecht. Man konnte wirklich umziehen und war nicht hinten dran. Und ja, warum willst du denn, ja, also wenn der Rektor mich für eine Kanaille hält, also dann kann ich doch hier nicht Abitur machen. Also immer meine, in letzter Not, meine Vorwärtsverteidigung.
Das würde mich noch interessieren, weil Sie eben sagten, es ist nicht ganz freiwillig gewesen, Ihr Schritt von Ost nach Westdeutschland.
Nein, ich wollte auch irgendwie in der DDR bleiben. Erst wollte ich Filmregisseur werden. Ich glaube, das haben Sie gar nicht weggeschickt, weil jemand sagte, da wären 2 genommen und da willst ausgerechnet du einer sein, wie man denn in dem Alter so ist, oder warum denn nicht? Man kann es doch versuchen. Ich versuche es immer, was ich möchte. Und naja, also dann bin ich zum Klassenlehrer, also ich möchte woanders hin. Und dann, jetzt kommt wieder die DDR damals. Wir reden viel zu viel, glaube ich, über die DDR.
Wir machen gleich einen Schritt in den Westen.
Der ganze Mechanismus setzte dann ein. Also mein Klassenlehrer sagte das dem Rektor. Der kriegte jetzt einen Schreck. Hier läuft eine Amok. Der geht jetzt plötzlich an die Öffentlichkeit. Das war nicht vorgesehen. Und dann ging meine Mutter, hatte so ein kleines Kunstgewerbegeschäft in Bitterfeld. Die sagte an dem Tage, du, heute war dein Rektor da und hat einen Kaffeeservice gekauft. Also jetzt kriegte der wieder Angst. Ich könnte jetzt ihn irgendwie schaden. Dass ich jetzt also dieses allgemeine Lügenspiel, was damals nun mal herrschte, nicht mehr mitspiele. Und das hat ihn in Schrecken, Angst und Schrecken versetzt. Also ich will gar nicht mehr so, ich erinnere mich nicht sehr gerne an diese Zeit. Und die Tage in Bitterfeld, jetzt 17. Juni-Tagung, haben mir nicht gut getan.
Also, inwiefern?
Ja, weil die Erinnerungen dann doch, es war Barbarei, damals. Und dieser Paul Ottmar, der der Streikführer in Bitterfeld war, der 12 Jahre im Zuchthaus gesessen hat, unter übelsten Bedingungen, da wurden so Briefe vorgelesen aus seiner Zeit und die ganze Familie diskriminiert und. Mir hat das ungeheuer zu, ich hätte das nicht machen dürfen, habe ich mir hinterher gesagt. Jedenfalls diesen Vortrag mir nicht anhören dürfen, weil alles wieder da war. Es war keine beschützende Werkstatt. Andererseits, es war nochmal alles geregelt irgendwie. Jetzt kam ich plötzlich in den Westen und wurde gefragt, was wollen Sie denn? Wollen Sie das oder das? Ich sagte, woher soll ich denn das wissen? Wir haben damals in dem Schulkurs, wo wir das Abitur nachmachen müssten, gesagt, eine Delegation nach DDR-Muster gebildet. Und zum Lehrer gegangen und gesagt, sagen Sie, was wir hier wissen müssen, um das Abitur nachzumachen. Notfalls lernen wir das auswendig. Aber Sie können uns doch nicht 3 Geschichtsbücher anbieten. Es kann doch nur eine Geschichte geben. Wieso denn 3 Bücher? Ja, das sollen Sie ja gerade entscheiden. Aber wie sollen wir denn das entscheiden? Welche Geschichte es gab? Sagen Sie uns, welches, das lernen wir. Und alles andere. Da war meiner Meinung, die wissen im Westen hier nicht, was sie wollen. Die wissen das nicht.
Und als Sie in Heidelberg waren, kam ja dann bald der Beginn des Jurastudiums dort. Wie war das im Vergleich zu dem, was Sie bis dahin sozusagen lernend erfahren hatten, aufgebaut und angelegt?
Ja, es war sehr zwiespältig. Außerdem Jura habe ich studiert. Ich wollte immer Kunst machen. Hatte mich in Weimar, wie gesagt, beworben. Und ich komme aus dem Kleinbürgertum. Und der Kleinbürger hat neben aller, wie ich zum Beispiel, Courage entwickelt, aber auch Angst. Und dann habe ich gedacht, also Kunst, naja, weil alle sagten, der Vater, die Mutter, Gottes Willen, willst du ein Hungerstudium hier beginnen irgendwie? Woher weißt du denn, ob du ein Beuys wirst oder am Ende ein Picasso? Natürlich nicht wird man das. Und da dachte ich, ich muss eine Zwischenstation einbauen. Und dann dachte ich, wofür braucht man das, in welchem Bereich existiert das kürzeste Studium, nachdem man ein Examen machen kann? Und das war damals Jura. Und dann dachte ich, also ich arbeite fleißig künstlerisch. Vielleicht gelingt es mir, durch kleine Ausstellungen, die ich dann hatte, irgendwie Fuß zu fassen. Oder wenn ich Pech habe, muss ich eben das Examen machen. Aber ich hatte auch irgendwie Spaß gefunden, Freude an dem Jurastudium. So dass ich dann doch als Basis das Jurastudium gemacht habe. Und dann aber auch noch das Referendarexamen gehabt. 3,5 Jahre Referendardienst damals, um dann zu sagen, so, jetzt bin ich frei. Und dann war klar, ich werde also jetzt, wurde dann auch Professor, Glück gehabt, in Düsseldorf an der Kunstakademie, in der Beuys-Nachfolge sogar. Und ich bin dann natürlich ein sehr selbstständiger Mensch geworden, dadurch zwangsweise. Und aber nochmal zurück, als ich die DDR damals verlassen hatte, geflüchtet war, haben sehr viele Leute gesagt, es kamen sehr viele, was wollt ihr denn alle hier?
Und wie hätten Sie die Frage für sich beantwortet?
Ja, wir konnten nicht anders. Wir mussten gehen. Und das war eine ganz schwierige Zeit für mich, zu sagen, ja, vielleicht haben die Leute sogar recht. Vielleicht hätte man sich in der Serie. Meine Brüder mussten, die durften zum Beispiel nicht studieren mehr, weil ich geflüchtet war. Also das hat mich sehr belastet. Die sind dann Chemielaboranten geworden, wollten Chemie studieren. Das ging nicht, weil ich eben ja der schwarze Fleck in der Familienbiografie war.
Das heißt, die wurden nicht zugelassen, der Staat hat das verhindert.
Ja. Und das hat mich sehr belastet. Zeitlang haben sie Gott sei Dank nie übel genommen. Ja. Ich habe aber trotzdem immer den Kontakt, als die Chance mal wieder bestand, nach Bitterfeld zu fahren. Ich hatte altes, klassisches Heimweh. Und ich weiß, meine Mutter fragt auch, na komm doch mal Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber ich bin ja doch da gesucht eigentlich irgendwie. Ach, sagst du, ich versuche mal, ob ich eine Aufenthaltsgenehmigung für dich kriege. Und dann hat sie die auch bekommen. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wie haben die ohne weiteres gegeben, diese Aufenthaltsgenehmigung? Dann sagt sie, na ja, sie haben gesagt, na lassen Sie erst mal kommen. Da habe ich gesagt, was heißt das denn? Ich will doch wieder weg. Also dann bin ich wirklich so gefahren, dass ich nachts ankam, keinen Schritt nach außen getan und nachts wieder weggefahren. Und mich bei der Polizei musste man sich anmelden. Und den kannte ich nun wieder. Mein Leben besteht auch aus vielen Glücksfällen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hatten Sie nicht Angst, dass Sie die da behalten?
Naja, klar. Das, als ich mich anmelde, man musste sich am Polizeipräsidium anmelden im Rathaus. Und ich hatte Glück, bei dem ich mich anmelden musste, den kannte ich vom Briefmarkensammlerverein.
Das heißt, der hat dafür gesorgt, dass Sie wieder hinauskamen?
Der hat gesagt, also hör mal, sag mal, du bist ja schon wieder hier, was machst du denn schon wieder hier? Du hast erst abgehauen, war man doch, hieß doch damals. Und dann dachte ich, naja, meine Mutter hat gesagt, ich soll doch mal kommen oder irgendwie. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, also ich melde dich jetzt an, aber gleichzeitig ab. Und dann lass dich draußen nicht sehen. Sieh zu, dass du nicht Kontakt mit irgendwelchen Leuten hast, die dir nicht wohlwollen. Da habe ich gesagt, danke. Also bin dann wirklich die ganze Zeit zu Hause geblieben. Und dann abends im Dunkeln zurück. Und dann lange Jahre nicht mehr zurück.
Bis 1990, als es wieder ging.
Als es wieder ging, ja.
Und wie war das für Sie?
Nein, ich war, heute würde man das immer Aktivist nennen. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskreis Medien gegründet mit anderen Freunden zusammen, die alle am Ost-West-Thema interessiert waren. Und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal wirklich, also dieses ewige, ja, 17. Juni, diese furchtbaren Reden, die da immer gehalten wurden im Westen. Also die armen Brüder und Schwestern und irgendwie, die dachten gar nicht daran, die Brüder und Schwestern. Bloß bleiben sie hoffentlich ferne. Also und kommen nicht etwa alle. Da haben wir gedacht, wir müssen das durchbrechen. Und wir laden jetzt mal, Universität Heidelberg, war ich ja Student, wir laden jetzt mal Studenten aus Leipzig ein. Das war nun überhaupt nicht vorgesehen. Also ich kriegte den ersten Besuch vom Verfassungsschutz. Was wollen Sie denn da? Ich sage, wir wollen nur das, was bei jedem 17. Juni-Reden hier geredet wird. Wir wollen Kontakt zu den berühmten Brüdern und Schwestern aufnehmen. In bescheidener Weise. Wir machen eine kleine Delegation von 12 Leuten, glaube ich. Und viele Eltern haben gesagt, fahr da ja nicht mit. Das ist für deinen Berufswerdegang, für dein Zeugnis nicht gut, dass du in der DDR gewesen bist. Es war alles verlogen. Die ganze Politik, die Adenauer-Politik, was die Wiedervereinigung, es hieß doch immer Wiedervereinigung, war alles verlogen. Also das könnte ich in vielen, vielen Dingen belegen, ganz einfach. So sind dann trotzdem hin, aber dann bald wieder zurück, weil da haben wir nur zu tun gehabt mit Stasi-Leuten. Also die Studenten, die wir treffen wollten, es waren 4 Stasi-Leute, die sich als Studenten ausgaben. Also ich kann Ihnen jede Variante der deutsch-deutschen Verhältnisse wirklich schildern, soweit ich sie selbst mitgemacht habe. Und ich habe sehr viele mitgemacht.
Bei Adenauer höre ich bei Ihnen jetzt nicht gerade Bewunderung und Sympathie raus. Ist das auch einer der Gründe gewesen, Ihre Haltung zum damaligen deutschen Kanzler, dass Sie in die SPD eingetreten sind?
Ja, ich bin sehr, auch noch, das Datum ist spannend. Mein Parteibuch lautet vom 1. April 1960. Es war, ich habe jemanden kennengelernt in Düsseldorf, da mein Vater lebt. Meine Eltern lebten dann irgendwann getrennt. Also alle Varianten wirklich des deutsch-deutschen Schicksals kann man in meiner Familie nochmal nachbuchstabieren. Und dieser, mein Vater kannte da jemand, der war in der SPD und der sagte, sag mal, du kommst doch aus der DDR irgendwie, willst du nicht mal mitkommen zu einer Veranstaltung? Und es war Erler, Fritz Erler in einer großen Halle. Und ja, ich sag, warum denn nicht? Ich versuchte, mein Onkel Rudi wollte mich in eine Verbindung bringen, in der er war. Also man war umworben. Jeder wollte irgendwie einen zu seiner Seite rüberziehen.
Und Sie sind ja bis heute in der SPD geblieben.
Ich bin bis heute, ja. Ich bin überzeugt. Also ich entschuldige mich nicht dafür, mich nie dafür entschuldigt.
Sie sind jetzt einer der wenigen, der live miterlebt hat, was alle SPD-Kanzler, Brandt, Schmidt, Schröder und jetzt Scholz, so für Politik gemacht haben und wie sie waren an der Spitze des Staates im Kanzleramt. Wie steht denn aus Ihrer Sicht der jetzige Kanzler da, so im Vergleich zu seinen Vorgängern im Amt?
Ich schätze ihn. Ich schätze ihn, weil er in, sagen wir mal, vielleicht sogar das Pech hatte, in einer der schwierigsten Zeiten, in der wir leben. Darauf bestehe ich. Wir haben mit die schwierigste Zeit, die wir hoffentlich demokratisch überstehen. Demokratisch überstehen. Das ist das Schwerste. Also, ich weiß doch, in meiner Umgebung, alle reden, die Politik, die sollen das regeln. Die sollen Dinge regeln, zu denen sie gar keinen Zugang haben irgendwie. Also die Wirtschaft wird nun mal auch in der Wirtschaft im Wesentlichen gemacht. Die Politik kann Rahmenbedingungen schaffen, sie kann steuerlich Absenkungen vereinbaren und Erhöhungen. Dann sind die Leute stocksauer, wenn die Steuern erhöht werden. Aber der Staat, der demokratische, braucht nun mal Steuern. Und wenn das nicht mehr klappt und die Pandemiesituation war eine nicht vorgesehene, ein nicht vorgesehener Crash.
Ja, und Scholz ist ja in viele Ausnahmesituationen hineingekommen. In die Pandemie, dann natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, Energieknappheit. Wir leben in Zeiten, wo dreistellige Milliardenbeträge
schnell aufzählen, was er alles. Als
Schulden aufgenommen werden.
Ja. Ja, nein, ich finde, er macht seine Sache gut und ich bin auch zum Beispiel nie in Verdacht geraten, aus der SPD auszutreten, weil ich so eine Maßstab habe. Es ist das Äußerste, was man Menschen zumuten kann, mehr ist nicht an Solidarität.
Setzen wir es kurz in Bezug, wenn Sie gestatten, zu dem, was Ihnen wichtig war. Ich nehme nochmal das Umweltthema auf, ja. Stichwort Umweltverschmutzung, aufgehängt an Ihrer Bitterfelder Biografie. Ja. Viel ist von Klimaschutz in diesen Tagen die Rede. Passiert da aus Ihrer Sicht schnell genug das Richtige?
Nein, klares Nein. Und für meine große Enttäuschung sind nämlich die Grünen. Ich war nie in Verdacht, weil ich die Akteure damals kannte, die plötzlich die Grünen wurden. Was nicht für Pol Pot sich interessierten und auf einmal für die grüne Natur. Da habe ich gesagt, das ist eine merkwürdige Truppe. Mit den Grünen habe ich auch nichts im Sinn. Ich bin sogar ein bisschen sauer auf sie, weil sie das, was sie machen müssen. Ich lebe doch in Baden-Württemberg. Was macht denn Herr Kretschmer? Der fährt zu einem kurzen Termin mit dem Auto hin, wo man auch als Symbol mit der Straßenbahn hätte hinfahren können. Also sage ich, nein, die sind, die Grünen, ich bin sehr zornig auf sie, weil sie betrachten sich überall als die besseren Menschen. Das sind sie aber nicht. Wäre das toll, wenn sie es wären.
Im Vergleich zu den Grünen, haben Sie mehr Sympathien für die Klimakleber?
Ja, das ist zwar gefährlich, das sollte ich so sagen. Also ich bin ja nun mal Rechtsanwalt immer noch und kann, es ist nun mal eine Straftat. Aber wie will man denn auch immer diese Schmusegesellschaft, sage ich mal, die doch alles wegdrückt irgendwie, was schwierig ist. Und dann also mal die lieber den nächsten Urlaub nach Mallorca plant, als sich Gedanken zu machen, was wird denn aus dieser Allee hier irgendwie, wenn die jetzt schon im Mai die Blätter abwerfen. Also ich habe große Sympathie eigentlich für sie, darf man öffentlich vielleicht gar nicht sagen, als Anwalt schon mal gar nicht. Aber es ist ein Aufschrei, nach meiner Überzeugung, ein Notschrei. Wir haben es doch nicht mal bis zum Klima-Autobahn-Beschränkung gebracht für die Autos. Neulich hat mich jemand hierher gefahren.
Also, meine, wir haben es noch nicht mal bis zu einem Tempolimit geschafft.
Tempolimit ist ja offenbar die Revolution für viele Leute, wenn man das einführen würde.
Sie haben 1988 Plakate gemacht für Greenpeace. Auf einem steht drauf, alle reden vom Klima, wir ruinieren es. Und da drauf sind die Chefs von der damaligen Höchst AG, also Chemiefirma, ja, und von der Kali Chemie. Müssen Sie ja manchmal heute noch schmunzeln, wenn Sie das sehen, so lange her.
Ja, insofern schmunze ich nicht, weil das war einer der kostspieligsten Plakate, die ich je gemacht habe, weil da eben, ich glaube, es 5 Leute sind drauf, die, ja, Vorstandsvorsitzenden, und die haben teilweise einzeln geklagt. Und der eine, ich weiß nicht, in Friseute oder der andere in Frankfurt, das war ja noch das nächstliegende. Ich glaube sogar einer in Heidelberg, aber und der andere noch in München. Und ich musste ja mich, ich bin zwar Anwalt, aber man soll sich nie selber verteidigen. Man ist befangen in eigener Sache. Erstmal war es ganz schwer, überhaupt Anwälte zu finden. Nein, die guten Anwälte sind Wirtschaftsanwälte in der Regel. Die wollten doch nicht mit so einem jetzt hier auftreten, weil das natürlich auch Öffentlichkeit auslöste. Das war immer ziemlich sicher. Ich habe einen tollen Anwalt, Professor Senft in Hamburg, ein jüdischer Mitbürger. Dem machte es Spaß, mich zu vertreten.
Und der hat Sie auch damals vertreten?
Der hat mich vertreten und der hat das toll gemacht. Also dem lebt leider nicht mehr. Der hat das so großartig, auch der hat es ja fast zu seiner eigenen Sache gemacht. Das muss man als Anwalt schon, wenn man bestimmte Dinge macht, die schwierig sind. Es war schwierig, weil das immer, es geht immer um Meinungsfreiheit. Ich habe mich immer als auf Artikel 5 berufen. Aber auch dann gesagt, gut, also, wenn das eben nicht gedeckt ist von der gängigen Haltung zur Meinungsfreiheit, dann muss ich das Risiko eingehen, den Prozess. Also wie gesagt, 41 Verfahren, das ist kein Pappenstiel.
Also das aber aufs Ganze, nicht wegen dieses einen Plakats.
Nein, insgesamt habe ich 41 Verfahren gehabt.
Ja, und dieses eine, wenn wir dabei bleiben, Sie sagen, das war schrecklich teuer. Wie schlimm war das?
Naja, also wenn, gibt man sich sowieso nicht zufrieden mit der ersten Instanz. Also wenn man meist hat man in der ersten Instanz verloren.
Waren es denn nur Gerichts- und Anwaltskosten oder mussten Sie Strafen zahlen?
Nein, Strafen, also es waren fast nie Strafen, gab es auch, ja. Aber die waren relativ harmlos, die konnte man schnell auch, mit Meinungsfreiheit nur wieder beenden, sehr schnell. Nein, ich habe eine richtige Strafe in dem Sinne, also mein Knöllchen wegen Falschparken, nein, habe ich nie bezahlt.
Und diese Kiste mit dem Klimaplakat, da sagten Sie, das ging durch die Instanzen weiter, das heißt, offen gefragt, wie schlimm, wie teuer war es am Schluss?
Naja, wenn ich es ganz also verloren hätte, wäre es eine Katastrophe. Hätte es mich ruiniert.
Also es hätte Millionen gekostet?
Na, nicht Millionen, aber 100.000. Wenn man alles addiert, alle Instanzen, der jeweiligen 5 verschiedenen, irgendwie, kommt man schon, ob es so wirklich genau 100.000, nein, aber sag mal 40, 30, 50.000. Und die hatte ich nicht. Woher denn? Ich habe zwar 1 Million Plakate unter die Leute gebracht, aber immer meist dann, die großen Zahlen sind entstanden, indem ich sie zum Druckpreis abgegeben habe. Ich wollte doch, dass da was mit passiert. Ich wollte, dass mit meinen Plakaten, na also, wenn ich blöd wäre, würde ich sagen, ich wollte damit die Welt verändern. Dass ich nicht so dumm bin, um das zu glauben, ist klar. Aber ich war auch mir nicht sicher am Anfang. Und die erste Aktion, wo habe ich die denn gemacht? Um zu testen einmal.
Vielleicht diese berühmte deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen.
Nein, das war nicht das. Das war der Test mit dem, ob das Politische möglich ist. Die erste war auch Umwelt. Jetzt komme ich mal nicht mehr wo.
Ein humoriges vielleicht zwischendurch zitiert, wo wir schon beim Plakate, ja, Bilder heraufbeschwören sind. Dieses berühmte mit dem Slogan, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Und darüber die Grafik von einer riesigen Banane, die zu einer Knackwurst wird, während sie geschält wird. Also eine eher humorige Herangehensweise. Hat das
ja
gute Auflage gehabt?
Eine relativ hohe Auflage, ja. Eigentlich fast alle haben relativ.
Das hing bestimmt in vielen Studibuden.
Ja, aber es ist ja gar nicht sicher, wer ist Banane und wer ist Bockwurst. Viele haben mich mal, es gibt immer, wenn ich Ausstellungen hatte oder so, kommen immer die Leute und sagen, erklären Sie mir mal. Satire ist nicht per se etwas ganz Einfaches zu Verstehendes. Das ist es, das Geheimnis der Satire.
Dann bitte ich
Dass man erstmal vielleicht sogar in die Irre geführt wird. Und erst, sag mal, verstehst du das? Und der andere dann sich auch bemüht und sagt, ja, ich würde es so interpretieren. Und die große Kunst ist nur, es nicht völlig falsch anzulegen, damit das Gegenteil derjenige versteht. Also noch die Umweltzerstörung gut findet, nachdem man das Plakat gesehen hat. Das ist das Kunststück dabei.
Dann bitte ich Sie kurz um eine Erklärung für diesen Slogan, der ja auch in der Frakturschrift, die ja schon einige Assoziationen weggeschrieben war, Bekanntmachung, ja. Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen, vor einer Grafik von einer schicken Villa. Da frage ich mich natürlich als Betrachter, wenn ich Student bin oder auch später im Leben, okay, wer hat denn jetzt eigentlich Villen im Tessin? Doch nicht die Arbeiter. Ist dann nicht Satire schon um die Ecke relativ schnell klar?
Naja, ja und nein irgendwie. Also nochmal, Satire, der Heinrich Böll hat mal auch betrachtet auf meine Sachen gesagt, Satire ist kein Himbeerwasser. Satire erfordert immer ja eine, ich sag mal, eine gewisse Beschäftigung damit. Und viele Leute, die das alles immer wörtlich nehmen, dann, die haben mich mal gefragt, als ich Dokumente, ich war, glaube ich, 5-mal zur Dokumente eingeladen, wollte aber immer mit meinem Verkaufsstand dahin, mit meinem Angebotsstand. Ich sage, bloß ein paar Plakate da aufhängen, das interessiert mich nicht, sondern ich möchte da, mit den, ich bin auch die ganze Zeit meist immer da gewesen, mit den Leuten reden. Und dann kam mal eine Gruppe von Jusos, glaube ich sogar, Studenten irgendwie. Und die sagen, du machst dich lustig über die Arbeiter, dass sie keine Villa haben. Ich sage, ja, ich habe das irgendwie falsch verstanden.
Da mussten Sie sagen, so war das nicht gemeint.
So war das nicht gemeint. Irgendwie. Deshalb nochmal, Satire ist sehr anspruchsvoll, nennen wir es mal so. Und dadurch sind sie aber auch relativ langlebig meist gewesen. Also, weil die Verhältnisse, um die ich mich da bildlerisch gekümmert habe, nennen wir es so, die verändern sich ja nicht wesentlich. Also nicht in einer Lebenszeit, ja.
Dann würde ich gerne noch mal auf das Jahr 1990 schauen mit Ihnen. Das war ja ein extrem bewegtes Jahr. Erste freie Wahl in der DDR, Volkskammer im März, wenige Monate später schon die, ich benutze den Begriff noch mal, Wiedervereinigung, wie auch immer, wer das wie nennen will, am 3. Oktober das Ende der DDR. Damit, damals gab es auch den Begriff natürlich Ossi und Wessi, wie bis heute, aber damals auch Wossi für Westdeutsche, die nach Ostdeutschland gingen. Haben Sie sich selbst damals als Wossi gesehen?
Eher nicht, nein. Also es war immer, ich habe manchmal eine ganze Weile gebraucht, um meine Lebensentscheidungen zu treffen. Aber wenn ich sie getroffen hatte, dann waren sie, war die Sache entschieden. Und ich bin natürlich sofort, als es ging, auch da, 1990 zurück, finde nie vergessen, die lange Schlange an der Sparkasse. Abends noch, ich wollte zum Bahnhof irgendwas, ich wollte eine Zeitung holen. Und da sah ich eine lange Schlange an der Sparkasse, fast um den Block herum. Und ich sage, worauf, warum stehen Sie denn hier bei der Sparkasse an? Und dann habe ich mich ein bisschen mit hingestellt, um zu hören, was reden die Leute. Und dann war das die Umtauschstelle. Da kriegte man, ich weiß, irgendwie so und so viel DDR-Mark in West umgetauscht. Und ja, wir wollen morgen früh nach West-Berlin. Also offenbar trauten sie dem Frieden nicht. Und der Sparkassen, also ich stand wirklich länger da, der sagte immer, Männer, Frauen, hier die Angestellten haben Kinder, wir müssen schließen. Wir haben auch Kinder, schrien die zurück. Also typisch Bitterfeld, die wichen nicht. Und alle Versuche, die Schlange, hier ist aber jetzt Schluss, es kamen immer noch Leute. Also, sagen wir mal, die Zähigkeit der Bitterfelder, die habe ich auch gelernt. Nicht aufgeben, nicht beim ersten Windstoß, also die Segel streichen und sagen, nee, das vielleicht wird's doch nichts. Das ist vielleicht, das Wort wird von mir relativ selten benutzt.
Wenn Sie auf dieses Ost-West-Leben zurückblicken, jetzt mit 85, wo würden Sie spontan sagen, das war klasse, das würde ich noch mal haargenau so machen, aber wo auch vielleicht nicht?
Ich würde all diese, sagen wir mal, die, ich nenne es mal jetzt ein bisschen groß, kotzig. Die Widerstandshandlungen, die würde ich alle wieder machen, irgendwie. Weil ich gemerkt habe, es war immer dann auch möglich, das Ziel zu erreichen. Also man musste nicht klein beigeben.
Und was ist aus Ihrer Sicht jetzt, wo Sie gerade mit diesen frischen Eindrücken aus Bitterfeld zurückkommen und den 17. Juni 1953, den Sie live miterlebt haben, mit dem 17. Juni 1923 vergleichen können? Was würden Sie sagen, ist charakteristisch für das Verhältnis Ost- und Westdeutschland jetzt, heute?
Ich glaube, Ost ist Ost geblieben, West ist West geblieben. Das ist doch ganz normal. Also die Bayern sind die Bayern und die Norddeutschen, wenn man die nach Bayern verpflanzt, haben die auch erstmal Mühe, da anzukommen. Das ist so. Aber sagen wir mal, ich mache mir Sorgen, was wird, wenn das wirtschaftlich mal bergab geht? Und was wird dann irgendwie? Wie gefestigt ist die Demokratie da?
Das heißt, wenn es in der Politik heißt, wir wollen Gegensätze überwinden und mehr Gemeinschaftsgefühl erzeugen, halten Sie das für erreichbar?
Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich schon. Die haben ein ganz bestimmtes Selbstbewusstsein.
Wer?
Ich behaupte mal die Bitterfelder. Vielleicht übertreibe ich und rede was schön, was vielleicht gar nicht so ist. Mhm. Aber immerhin sind die doch da geblieben. Und haben sich da was aufgebaut, was, also, ich merke das doch an meinem einen Bruder, der da so eine kleine Chemieklitsche hat. Und ja, der hat genau, das fährt von uns allen das größte Auto. Und der, ich weiß nicht, ich war jetzt nach dieser 17. Juni-Veranstaltung, waren wir da zu einem Familientreffen da irgendwie. Die machten alle einen relativ zufriedenen Eindruck. Da hat keiner kurz rumgejammert auf irgendwas, wie ich so manchmal auch im Westen gewöhnt bin bei Familientreffen.
Das heißt, die Bockwurst und die Banane, die so ein bisschen symbolisch standen für Ost- und Westdeutschland, ja, die bleiben jeweils eine Einheit für sich?
Naja, weil ja nicht feststeht, wer ist denn Bockwurst und wer ist Banane.
Das heißt, es bleibt eigentlich mit einem angenehmen Widerspruch so stehen.
Ja, das ganze Leben besteht für mich als Widersprüchen. Also das habe ich nur kennengelernt. Und ich habe aus den Widersprüchen was gemacht, behaupte ich. Nicht allen zugänglich. Satire ist nun mal, nochmal Heinrich Böll, Satire ist kein Himbeerwasser, ist nicht allen zugänglich. Und ich habe ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde erzählen, Geschichten, was Leute mit diesen Karten angestellt haben und den Plakaten angestellt haben. Also muss noch eine Geschichte. Jemand bestellte aus Singen im Hohen Twil immer so kleine Konvolute, Postkarten, Aufkleber und legte immer Bargeld bei. Und ich sollte das immer postlagern schicken. Und dann habe ich einmal mal zurückgeschrieben, konnte ja nur postlagern und ihn fragen, sagen Sie, was machen Sie eigentlich damit irgendwie? Dann hat er mir geantwortet, hat gesagt, ja, er sei Frührentner im Hohen Twil, da in Baden-Württemberg, Schwarzwald, und der Arzt habe ihm, also Frührentner, deshalb lange Spaziergänge verschrieben, verordnet. Und die habe er immer dabei, diese Aufkleber und die Postkarten. Und immer, wenn er so vor allen Dingen auf Buchen träfe, die hätten eine glatte Rinde, dann brächte er diese Karten und diese Aufkleber an. Dann habe ich mir gedacht, jemand, der zur Kur dahin geschickt wird im Schwarzwald, der macht seine Spaziergänge und dann trifft er plötzlich eine Postkarte einer Buche. Leute, bleibt stur, stoppt Strauß an der Ruhr oder irgend sowas. Oder, ich weiß nicht, die ganzen Umweltthemen. Was muss in dem vorgehen? Aber der hatte seine Lebensbefriedigung darin gefunden. Der hatte seine Arbeit gefunden. Letzte Geschichte in einem Bürgermeisterabend. Jemand hatte ein Mitarbeiter, nicht der Bürgermeister selber, sondern der Sekretär, glaube ich, des Bürgermeisters, hatte eine Postkarte an seinem Pinpritter angebracht, über seinem Schreibtisch. Und der Bürgermeister hat gesagt, das ist eine politische Botschaft, wir sind neutral hier als Landratsamt, das müssen Sie wegnehmen. Und er hat gesagt, nein, das nehme ich nicht weg. Und zwar mit der Begründung, die Lufthoheit über seinem Schreibtisch gehöre ihm. Und hat das verteidigt. Da habe ich gedacht, sagen wir mal, wenn eine Postkarte die Lufthoheit über einen Beamtenschreibtisch verteidigen kann, dann ist das was gewesen.
Klaus Deck, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.